Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Ab morgen sollen an allen deutschen Landgrenzen wieder Kontrollen stattfinden, auch an der Grenze zu Luxemburg. Der SWR hat dort mal nachgefragt, wie die Menschen das so finden. Und dieser Luxemburger sagt dazu: Aber dieser Luxemburger ist nicht allein mit seiner Wut auf die deutschen Grenzkontrollen. Auch diesseits der Grenze finden sich in den grenznahen Regionen zunehmend Stimmen, die wenig bis nichts von Kontrollen im Schengen-Raum halten. Später in dieser Sendung mehr dazu. Außerdem, Bundeskanzler Olaf Scholz unterzeichnet in Usbekistan ein Migrationsabkommen. Und im Hintergrund ab 20:07 begeben wir uns auf die Spuren der Siebenbürger Sachsen. Wir beginnen aber mit der Hochwasserlage bei unseren südöstlichen Nachbarn. In Rumänien sind bereits 5 Menschen ums Leben gekommen und auch in Österreich spitzt sich die Lage weiter zu. Ganz Niederösterreich ist inzwischen zum Katastrophengebiet erklärt worden. Ein Feuerwehrmann ist ums Leben gekommen und auch die Hauptstadt Wien ist betroffen. Wolfgang Fichtel zur aktuellen Lage.
Normalerweise ist die Wien, die der österreichischen Hauptstadt den Namen gibt, ein zweifelhaft riechendes Rinnsal in einem großen Kanal mitten durch die Stadt. Aber jetzt, nach dem Dauerregen, ist sie ein reißender Strom. An der Stadtgrenze zum Wienerwald hat sie die Auffahrt zur Westautobahn A1 überflutet. Die Autobahn ist gesperrt. Häuser, in denen sich die Bewohner seit Jahrzehnten sicher fühlten, stehen im Wasser, obwohl es für den Wienfluss doch riesige Auffangbecken gibt, sagt Renate Ackerl aus Purkersdorf. Das ist an der Wiener Stadtgrenze.
Also das ist wirklich dramatisch. Die ganzen Keller, da ist alles kaputt und sehen wir, wie es heute Nacht weitergeht.
Es gab Stromausfälle in einigen Wiener Bezirken.
Der Strom ist jetzt wieder da, momentan. Ja, wir sind gerade beim Handy aufladen und so.
U-Bahn-Schienen entlang des Wienflusses stehen unter Wasser. Wichtige Linien wie die U4 sind unterbrochen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig empfiehlt den städtischen Angestellten dringend Homeoffice zum Wochenstart. Aber sonst habe man alles im Griff, sagt er. Auch bei diesem 100-jährigen Wienfluss-Hochwasser. Vor Donauhochwasser fühlen sich die Wiener gut abgesichert, seit der Kanal neben der Donauinsel die Stadt schützt. Ganz anders als in Niederösterreich, dem großen Bundesland gleich nebenan. In Niederösterreich gilt noch immer Katastrophenalarm für das ganze Land. Eine noch nie dagewesene Extremsituation. Schwerste Stunden für alle, sagt Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner.
Ich denke, dass viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre schwersten Stunden derzeit erleben. Seit Tagen, ja seit Donnerstag sind unsere Einsatzkräfte im Einsatz. Seit Donnerstag sind wir konfrontiert mit starken Regenfällen. Leider können wir nicht Entwarnung geben. Die Lage ist weiterhin kritisch und ist vor allem auch weiterhin angespannt.
Es regnet weiter, etwas weniger stark, was aber wenig hilft. Die Böden sind vollgesogen. Der Stausee Ottenstein im Waldviertel, der als Hochwasserrückhaltebecken viel Wasser abfangen kann, ist voll. Alles, was jetzt noch runterkommt, treibt die Pegel. Vor allem die der Kamp, der Fluss aus dem Waldviertel, der in die Donau mündet, davor durch sonst idyllische Weinfelder fließt, rund um Langenlois. Aus mehr als 1100 Häusern im Kamptal mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Vor dem Hochwasser. Obwohl im Kamptal nach den verheerenden Überschwemmungen im Jahr 2002 sehr viel in Hochwasserschutz investiert worden war. Vorbildlich, sagen viele. Im Einzelfall wird es aber noch Handlungsbedarf geben, sagt die Landeschefin. Und mahnt, besorgt, achten Sie auf sich und hören Sie auf die Feuerwehr. Auch da gibt es Nachholbedarf, sagt Dietmar Pfarrerfellner, der Landesfeuerwehrkommandant.
Wir haben derzeit so, dass wir minütlich Notrufe bekommen, um Leute aus Fahrzeugen zu retten, die abgetrieben werden, die sich in Lebensgefahr begeben. Und darum umso mehr dieser Appell, der schon ausgesprochen wurde, bitte, wenn es geht, auf das Auto zu verzichten.
Menschenleben retten, darum geht es jetzt, sagt der Feuerwehrkommandant auch. Keller auspumpen kann man auch später. Da weiß Pfarrerfellner schon, dass einer seiner Feuerwehrleute ums Leben gekommen ist, bei Pumparbeiten auf einer Stiege ausgerutscht.
Aus Wien berichtete Wolfgang Fichtel über die Hochwasserlage in Österreich. Und von dort gehen wir weiter nach Polen. Auch dort ist die Lage teilweise dramatisch. Und auch Polen beklagt bereits einen Toten. Aus Warschau, Martin Adam.
In Polen ist infolge der Starkregenfälle ein Staudamm gebrochen. Der Stausee bei Stronie-Schlonskie in Niederschlesien ist neben der Staumauer durchgebrochen. Die beiden Ortschaften Stronie-Schlonskie und Lądek-Zdrój seien nicht mehr zugänglich, berichtet die polnische Nachrichtenagentur PAP. Nur Rettungsdienste kommen noch voran und evakuieren die Bevölkerung. Das freigesetzte Wasser fließt weiter nördlich in die Neiße und bedroht die 25.000 Einwohnerstadt Kłodzko. Auch hier evakuieren Polizei, Feuerwehr und Armee die Bevölkerung, zum Teil mit Militärhubschraubern. Polnische Medien zeigen Aufnahmen von Häusern, die unter dem Druck des Wassers einstürzen, Autos und Gartenschuppen, die wie Treibgut durch die Straßen geschwemmt werden. Vielerorts sind die Pegelstände höher als beim sogenannten Jahrhunderthochwasser 1997. Krakau hat in Erwartung einer Hochwasserwelle den Notstand ausgerufen.
Die Hochwasserlage in Polen, zusammengefasst von Martin Adam. Und auch etwas weiter südlich in Tschechien kämpfen Einsatzkräfte und Freiwillige gegen Wassermassen. Mehr als 10.000 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen und es könnten noch dreimal mehr werden. Aus Prag, Marianne Allweis.
So oder so ähnlich klingt es gerade oft im Osten von Tschechien. Landesweit gibt es noch überall Sirenen. Aber auch per Warn-App oder SMS werden Menschen in Überschwemmungsgebieten aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Hier in Opava an der Grenze zu Polen wurde das Plattenbauviertel Katarzynki mit 12.000 Einwohnern überflutet. Die Polizei ist durch die Straße gefahren und hat gerufen, dass wir evakuiert werden. Wir haben nur das Nötigste mitgenommen, etwas Geld, Wechselkleidung, Essen für 2 Tage und meine Tochter ihre Schulbücher. Sie schreibt morgen Klassenarbeiten, also muss sie lernen. Mehr als 10.500 Menschen wurden bis zum Mittag in Tschechien bereits in Sicherheit gebracht, die meisten im Nordosten des Landes. Einige weigerten sich aber, vorsorglich in Notunterkünfte zu gehen und wurden später von den Wassermassen überrascht. An vielen Orten stiegen die Flüsse innerhalb von Minuten um 1,5 Meter an und traten rasant schnell über die Ufer. Wir müssen uns alle den Unterschied zwischen einer Evakuierung und einer Rettung vergegenwärtigen, fordert der Chef der Einsatzkräfte, General Wladimir Wilczek, nach einer weiteren Sitzung des Krisenstabs der tschechischen Regierung. Bei einer Evakuierung geht es um eine potenzielle Gefahr. Bei einer Rettung ist eine Person in unmittelbarer Gefahr. Wir mussten bereits hunderte Menschen retten. 4 Menschen werden derzeit vermisst. Ein Mann wurde im Osten des Landes von den Fluten eines eigentlich kleinen Baches davongerissen. 3 Personen wurden im Altvatergebirge in einem Auto davongeschwemmt. Ein Mann konnte noch aus dem Auto fliehen. Einige Flusspegel haben Höhen erreicht wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. In mehreren Regionen ist schon mehr Niederschlag gefallen als vor den verheerenden Hochwassern 1997 und 2002. Und es regnet weiter. Das ist das erste Mal, dass wir begonnen haben, Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Seit Dienstag reagieren wir auf die Vorhersagen, erklärt Regierungschef Peter Fiala im tschechischen Fernsehen. Aber es ist eine ernste Situation. Das Schlimmste ist leider noch nicht vorbei.
Marianne Allweis berichtete aus Prag über die Hochwasserlage in Tschechien. Im Osten und Südosten Deutschlands steigen die Pegel auch. In Bayern rechnen die Behörden aktuell damit, dass die Lage nicht allzu dramatisch wird. Der Deutsche Wetterdienst hat allerdings eine Unwetterwarnung wegen ergiebigen Dauerregens für Südostbayern herausgegeben. Wie sich Dresden auf die Flutwelle der Elbe vorbereitet, vor allem nach dem Einsturz der Carola-Brücke, berichtet Peter Neumann.
Es ist Ruhe eingekehrt am Elbufer an der Carola-Brücke. Keine Bagger mehr, keine Bergepanzer. Das schwere Gerät ist abgezogen worden, nun heißt es warten. Warten auf die Wasserfluten, die sich vor allem von Tschechien aus in Richtung Dresden wälzen. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilpert rechnet damit, dass der Scheitel des Hochwassers die Stadt zwischen Mittwochabend und Donnerstag früh erreicht. Der Wasserstand könnte dann bei 6 bis 7 Metern liegen. Dresden sei, so Hilpert, mit einem Hochwasserabwehrplan auf die kommenden Ereignisse vorbereitet. Die noch in der Elbe liegenden Teile der Carola-Brücke werden keinen größeren Einfluss auf den Pegelstand haben, sagt Dr. Michael Katsch, der Dresdner Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz.
Ja, selbstverständlich ist es möglich, dass Treibgut sich an den Hindernissen verfängt. Das ist ganz normal. Ich hoffe, dass wir mit dem Stand, den wir jetzt haben, durch die Lage kommen, dass also dieses Hindernis, was ja definitiv im Elbestrom ist, jetzt nicht so einen großen Einfluss hat auf das Hochwasser.
Die Abriss- und Räumarbeiten mussten am Sonnabendabend aufgrund des stetig steigenden Wasserstandes beendet werden. Dresdens Oberbürgermeister Hilpert kündigte an, dass jetzt die Brückenzüge A und B der Carola-Brücke geprüft würden.
Das wird voraussichtlich, müssen Sie rechnen, 2 Wochen dauern, bis wir da die Ergebnisse da haben. Können wir dann die Entscheidung treffen, wie geht es weiter?
Heißt, können die Brückenzüge A und B stehen bleiben oder muss die Brücke komplett abgerissen und neu gebaut werden? Dabei hofft der Oberbürgermeister auf finanzielle Hilfe von Land und Bund.
Peter Neumann über die Lage in Dresden vor der Flutwelle der Elbe. Morgen sollen sie starten, die Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen. Während die einen das für längst überfällig halten, sehen die anderen darin einen Aktionismus, der zudem auch noch dem widerspreche, was das Schengen-Abkommen eigentlich verlangt. Freien Personen- und Warenverkehr ohne Grenzkontrollen. Und so melden sich jetzt verstärkt politisch Verantwortliche in den Grenzregionen kritisch zu Wort, genauso wie die Wirtschaft. Sie fragen zum Beispiel, wird irreguläre Migration wirklich an den Grenzen zu Luxemburg oder Frankreich bekämpft? Aus Berlin, Katharina Hamberger.
Einen Tag vor der Ausweitung der Kontrollen auf alle deutschen Landgrenzen versucht die Bundesinnenministerin zu beruhigen. Man wolle dafür sorgen, dass die Menschen in den Grenzregionen Pendler, Handel und Wirtschaft so wenig wie möglich von den Kontrollen beeinträchtigt werden, so die Sozialdemokratin. Vor allem aus der Wirtschaft gibt es Befürchtungen, dass die Kontrollen sowohl Zeit und damit auch Geld kosten könnten. So sagte Frank Huster vom Bundesverband Spedition und Logistik dem Deutschlandfunk, die Einrichtung der Kontrollen sei keine gute Nachricht.
Der freie Warenfluss im Binnenmarkt ist essentiell für logistische Prozesse, aber auch für Industrie- und Handelsprozesse.
Über die tatsächlichen Auswirkungen könne man aber noch keine Einschätzung geben. Das hänge von der Verkehrsdichte an den Grenzen und der Ausgestaltung der Kontrollen ab, so Huster. Das Innenministerium spricht von flexiblen und gezielten und keinen flächendeckenden Kontrollen. Sprich, die Punkte, an denen kontrolliert wird und auch die Dauer, die die Bundespolizei an einem Ort ist, ändern sich und werden der Lage angepasst. Befürchtungen über Einschränkungen kommen auch von Nachbarländern. So sagte Polens Vizeaußenminister Bartoszewski dem Stern, Deutschland habe sich de facto entschieden, die Schengen-Regeln auszusetzen. Polen erwarte dringend Konsultationen auf EU-Ebene, so der polnische Vizeaußenminister. An der deutsch-polnischen Grenze ändert sich allerdings ab Montag zunächst nichts. Denn dort, genau wie an der Grenze zu Tschechien und der Schweiz, wird seit Oktober vergangenen Jahres kontrolliert. An der Grenze zu Österreich steht die Bundespolizei bereits seit 2015. Hinzu kommen nun die Grenzen zu Frankreich, den Benelux-Staaten und Dänemark. Die Bundesregierung begründet die Kontrollen mit der Begrenzung irregulärer Migration und grenzüberschreitender Kriminalität. Grenzkontrollen im Schengen-Raum sind eigentlich nur als letztes Mittel vorgesehen, wenn die öffentliche Ordnung und innere Sicherheit eines Landes ernsthaft bedroht ist und dann auch nur für maximal 2 Jahre. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte dazu bei einem Bürgerdialog im brandenburgischen Prenzlau, auch in Richtung der Nachbarstaaten, Deutschland werde sich selbstverständlich an Europarecht halten, aber trotzdem hätte man die Grenzkontrollen verstärkt. Man könne sich leider nicht ganz darauf verlassen, dass alle Nachbarn das so machen, wie sie es machen sollten, so Scholz. Er bezieht sich dabei auf das nicht funktionierende Dublin-System, nachdem für den Asylantrag einer Person eigentlich das EU-Land zuständig ist, in dem jemand zuerst ankommt. Ob sogenannte Dublin-Fälle an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden können, ist fraglich. Im Moment werden nur Menschen zum Beispiel mit einer Wiedereinreisesperre oder ohne gültige Papiere, die nicht Asyl beantragen wollen, zurückgewiesen. Das Innenministerium verweist darauf, dass es im vergangenen Jahr bereits rund 30.000 solcher Zurückweisungen gegeben habe. Die Union fordert hingegen weitergehende Schritte. So sagte CDU-Chef Friedrich Merz der Bild am Sonntag, er erwarte am Jahresende von der Bundesregierung eine ehrliche Bilanz, ob die von ihr ergriffenen Maßnahmen die Zahl von irregulär einreisenden Migranten merklich reduziere. Gleichzeitig meint Merz, nur Zurückweisungen an den Grenzen hätten sofort einen Effekt. Befürchtungen, die Kontrollen betreffen, gibt es auch bei der Bundespolizei. Die Gewerkschaft der Polizei warnt bereits vor einer Überlastung, ebenso der Bundespolizeibeauftragte Uli Grötsch im Deutschlandfunk.
Die Bundespolizei ist schon seit 2015 damit beschäftigt und befasst, die deutschen Außengrenzen zu kontrollieren. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung für die Bundespolizei, weil sie einfach schon lange keine Grenzpolizei mehr ist und jetzt diese Aufgabe noch zusätzlich zu übernehmen.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich geht davon aus, dass die bislang 1000 zusätzlich geplanten Stellen für die Bundespolizei nicht ausreichen. Daher werde das Thema in den weiteren Haushaltsberatungen im Parlament eine Rolle spielen müssen, sagte Mützenich der Rheinischen Post.
Morgen starten die Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen und die Sorgen vor den Auswirkungen wachsen. Katharina Hamberger berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Eine Woche vor der Wahl in Brandenburg fragt unser Landeskorrespondent dort, ob Migration wirklich das größte Problem im Land ist. Seinen Kommentar hören Sie hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Wird Deutschland doch die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern? Das fordert zumindest jetzt auch der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Und auch der frühere britische Premier Boris Johnson fordert das. Der Kanzler aber bleibt bei seiner Linie, berichtet Ronald Lessig.
Scholz äußerte sich am Abend bei einem Bürgerdialog im brandenburgischen Prenzlau. Er betonte, auch wenn Partnerländer anders entscheiden, Deutschland werde keine weitreichenden Präzisionswaffen an die Ukraine liefern. Bisher hatte der Kanzler immer gesagt, dass über die Lieferung von Waffen und deren Einsatz nur in enger Abstimmung mit den Verbündeten und gemeinsam entschieden werde. Am Freitag hatten US-Präsident Biden und der britische Premier Starmer in Washington über den Waffeneinsatz beraten. Beide Seiten wollten nicht ausschließen, dass der Ukraine erlaubt wird, westliche Waffen auf Ziele in Russland abzufeuern. Einige davon, etwa die Taurus-Marschflugkörper, könnten, wenn sie von der Ukraine abgeschossen werden, sogar Ziele in Moskau erreichen und damit den Konflikt weiter verschärfen.
Ronald Lessig berichtete, die Sicherheitsbehörden in Venezuela haben 6 ausländische Staatsbürger festgenommen, darunter auch 2 Spanier. Angeblich hätten sie einen Anschlag auf Präsident Maduro geplant. Anne Demmer.
Die spanische Regierung weist die Vorwürfe, dass das Land an einer politischen Destabilisierungsoperation in Venezuela beteiligt gewesen sein soll, entschieden zurück. Venezuela hatte die Festnahme von 6 ausländischen Staatsbürgern gemeldet, die ein Attentat auf Maduro geplant haben sollen. Darunter sind 2 Spanier, 3 US-Amerikaner und ein Tscheche. Zudem seien mehr als 400 Waffen US-amerikanischer Herkunft beschlagnahmt worden, wie es hieß. Es gebe Verbindungen zu Geheimdiensten der USA und Spaniens sowie zur venezolanischen Oppositionsführerin Maria Corina Machado, wie der venezolanische Innenminister im Staatsfernsehen erklärte. Die Verhaftungen erfolgten wenige Tage, nachdem die USA gegen 16 venezolanische Beamte Sanktionen verhängt hatte, denen sie vorwirft, einen transparenten Wahlprozess bei der Präsidentschaftswahl am 28. Juli behindert zu haben. Die regierungstreue Wahlbehörde hatte Maduro zum Sieger erklärt, nach wie vor wurden allerdings nicht die Wahlunterlagen veröffentlicht. Die Opposition hatte den Wahlsieg für sich reklamiert und dokumentiert das mit einem Großteil der Wahlakten. Der Oppositionskandidat Edmundo González war vor einer Woche nach Spanien geflüchtet. Zuvor waren gegen den 75-Jährigen in Venezuela Haftbefehl unter anderem wegen Sabotage und Verschwörung erlassen worden.
Anne Demmer berichtete, nach einem Raketenangriff der jemenitischen Houthi-Miliz auf Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit Vergeltung gedroht. Bettina Meyer.
Es soll eine neuartige Hyperschallrakete gewesen sein, die die Houthis nach eigenen Angaben am frühen Morgen auf Tel Aviv abgefeuert und die in Zentral-Israel großflächig Alarm ausgelöst hatte. Es sei dem israelischen Militär nicht gelungen, sie abzufangen, behauptet die Terrormiliz und drohte mit weiteren Angriffen. Das israelische Militär dagegen gibt an, die Rakete sei in der Luft zerbrochen. Es werde nun untersucht, ob die Luftabwehr, die aktiviert wurde, sie getroffen habe. Herunterfallende Teile hatten in der Nähe der Stadt Lod ein Feuer verursacht. Einige Menschen sollen sich auf dem Weg in Schutzräume leicht verletzt haben. Auf Bildern sind Raketenteile zu sehen, die die Scheiben einer Rolltreppe auf dem Bahnhof der Stadt Modi'in zertrümmert hatten. Israels Premier Netanyahu sagte während einer Kabinettssitzung, die Houthis hätten seit dem Angriff der israelischen Luftwaffe auf den jemenitischen Hafen Hodeida den Preis kennen müssen, den jeder zahle, der versucht, Israel zu schaden, so Netanyahu. Mit Blick auf die andauernden Kämpfe im Norden Israels sagte der Premier, die Situation dort sei nicht weiter tragbar. Nötig sei nun eine Verschiebung der Kräfte in den Norden. Israel werde alles tun, damit die evakuierten Bewohner in ihre Häuser zurück können, so der Premier. Es wird erwartet, dass Netanyahu die Wiederherstellung der Sicherheit im Norden des Landes als ein weiteres neues Kriegsziel definiert.
Aus Tel Aviv war das Bettina Meyer. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute Nachmittag nach Usbekistan gereist. Das Land grenzt an Afghanistan und dorthin will man ja Straftäter und Gefährder abschieben, was aber schwierig ist, wenn man nicht mit den Taliban reden möchte. Und da könnte dann eben Usbekistan ins Spiel kommen. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio ist mit dem Kanzler mitgeflogen und wir erreichen ihn jetzt in Samarkand in Usbekistan. Herr Detjen, Samarkand wird ja auch die Perle des Orients genannt. Der Kanzler hat dort eine alte Moschee besucht, aber er kommt ja eigentlich mit handfesten Interessen nach Usbekistan. Welche sind das?
Ja, natürlich. Diese Länder, die Region Zentralasien, und dazu gehört Usbekistan als eines der größten und wichtigsten Länder der Region, ist in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, geopolitischer Art, durch seine Lage zwischen den großen Machtblöcken China und Russland. Dann durch seinen Energiereichtum, da geht es um Gas, um Öl, um Energiepartnerschaften, aber dann eben auch mit dem Thema Migration, das auf dieser Reise eine ganz zentrale Rolle spielt.
Und Olaf Scholz unterzeichnet dort in Usbekistan ein Migrationsabkommen. Was steht da drin?
Ja, das hat genau genommen Bundesinnenministerin Nancy Faeser unterzeichnet, die den Bundeskanzler hier auf dieser Station der Reise in Usbekistan begleitet. Das ist interessant. Es ist ein Abkommen, das man hier wirklich aus zwei Perspektiven betrachten kann. Da ist einerseits die deutsche Perspektive, in der das Thema Rückführung von Flüchtlingen, das in Deutschland ja so politisch heiß diskutiert wird, in diesen Tagen im Mittelpunkt steht. Olaf Scholz sprach kurz vor dieser Sendung wörtlich bei einer Begegnung mit uns von einem kleinen Baustein in einer großen Mauer, die man da errichte. Also es geht um das Thema Begrenzung der Migration. Das ist die deutsche Perspektive. Man will es erleichtern, usbekische Staatsbürger oder Angehörige von Drittstaaten, die Aufenthaltsrechte in Usbekistan haben, einfacher, relativ formlos nach Usbekistan zurückführen zu können. Am Rande, darüber wird nicht viel offen gesprochen, aber wir wissen, dass das auch ein Thema ist, geht es auch um die Mitwirkung oder mögliche Mitwirkung Usbekistans bei der Abschiebung von Straftätern oder illegalen Migranten aus Afghanistan. Nach Afghanistan, da hat es ja zuletzt eine Rückführung gegeben, die man in Kooperation mit Katar durchgeführt hat. Aus deutscher Sicht soll das künftig auch Usbekistan sein. Aus usbekischer Sicht geht es bei diesem Migrationsabkommen um etwas ganz anderes, nämlich um Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. Usbekistan braucht Arbeitsplätze, hat ein Wirtschaftswachstum, aber eine viel schneller wachsende Bevölkerung. Und man erhofft sich hier, dass bis zu 50.000 Usbekinnen und Usbeken mit Hilfe dieses Abkommens Arbeitsplätze in Deutschland finden.
Und Usbekistan hat ja traditionell enge Beziehungen zu Russland. Es ist ja auch eine ehemalige Sowjetrepublik. Welche Rolle spielt das Land im Krieg Russlands gegen die Ukraine?
Ja, auch da ist Usbekistan in einer Mittelposition. Wir hören immer wieder, dass in den Ländern, in diesen zentralasiatischen Republiken, durchaus eine Wahrnehmung ist, in der Russland eine Gefährdung sein könnte, seinen Machtanspruch auch auf diese Länder ausdehnen könnte. Zugleich nimmt man aus deutscher Sicht wahr, dass Usbekistan zu den Ländern gehört, die Russland zumindest indirekt durch die Lieferung von sogenannten Dual-Use-Gütern unterstützt, Sanktionen möglicherweise umgeht. Und der Bundeskanzler hat vorhin gesagt, dass er auch dieses Thema sehr deutlich angesprochen hat.
Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat zuletzt ja auch wieder von einer Friedenskonferenz gesprochen, diesmal dann unter Beteiligung Russlands, wenn es nach seinem Willen geht. Können da die zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken wie eben auch Usbekistan eine Vermittlerrolle spielen?
Also Vermittlerrolle würde ich nicht sagen, soweit würde ich nicht gehen. Und das Thema steht hier zumindest in dem, was man hier offiziell zu hören bekommt, was man im Programm entnehmen kann, nicht direkt auf der Agenda. Aber Sie haben es gesagt, Herr Brandes, Olaf Scholz hat das Thema Friedenskonferenz unter Beteiligung von Russland gerade wieder auf die Agenda gesetzt. Das hat man sich auch vorgenommen nach der letzten Friedenskonferenz auf dem Birkenstock in der Schweiz. Und man weiß, dass man dafür dann andere Staaten, nicht die traditionellen westlichen Staaten, als Partner braucht. Da können dann auch solche Staaten wie Usbekistan mit der erwähnten geopolitischen Lage, mit den traditionellen Verbindungen zu Russland eine Rolle spielen. Wiewohl man weiß, wichtige Partner dafür wären dann nochmal andere, die großen einflussreichen Staaten des sogenannten globalen Südens, Indien etwa oder Südafrika.
Danke, Stefan Detjen, live aus Samarkand in Usbekistan, wo im Moment Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch ist. Und damit kommen wir jetzt zum Sport in den Informationen am Abend mit Marina Schweizer und dem dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga.
Genau, da hatten heute Nachmittag zwei gegnerische Teams das gleiche Ziel sozusagen, Boden gut machen nach wenig geglücktem Saisonstart. Gelungen ist das dem FC Augsburg mit einem 3:1 gegen Aufsteiger St. Pauli. Edgar Endres.
In Augsburg ist erst einmal wieder der größte Stress weg. Beim Kiezclub muss generell mehr riskiert werden. Das 3:1 für die Schwaben ist auch in Ordnung, obwohl zur Pause ohne Treffer die gut 30.000 Zuschauer ein schwaches Spiel gesehen haben. Nur die Großchance von Ezondi, die Vassier-Klasse pariert ist, erwähnenswert. Das schnelle 1:0 durch Wolf, das wunderbar herausgespielte 2:0 durch Tietz nach 67 Minuten bringt die Hamburger richtig unter Zugzwang. Belohnt wird das Anrennen aber nur noch durch Bukalfas Kopfball. Treffer. In der 6. Minute der Nachspielzeit macht Kabadai mit dem 3:1 alles klar.
Für Fortuna Düsseldorf ist es in der zweiten Liga bisher ein Top-Saisonstart inklusive Tabellenführung. Ganz anders als für Gegner Hertha BSC, der ja eigentlich wieder aufsteigen will. Aber das Kräfteverhältnis heute war eindeutig. Guido Ringe.
Da war nichts zu machen. Düsseldorf war ein zu starker Gegner für die Hertha. Und so gibt es fast folgerichtig die 0:2 Niederlage für die Blau-Weißen, trotz der Unterstützung von 50.000 Fans im Olympiastadion. Der überwiegende Ballbesitz für Hertha war in der Summe zu wenig. Vor allem nicht ausreichend Tormöglichkeiten. Die bärenstarke Defensive der Gäste vom Rhein war für die Berliner nicht zu knacken. Und Düsseldorf war dann auch noch effektiv bei den wenigen Torraumszenen. Zwei Treffer aus 4 Chancen, die Tore erzielten Kovnatski und Niemetz. Schock zudem für Hertha. Gechter musste lange behandelt werden, Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung. Ein bitterer Nachmittag für Hertha BSC.
Starker Auftritt vom Hamburger SV mit einem 5:0 gegen Regensburg und Greuther Fürth und der SV Elversberg trennen sich 0:0. Auch der Handballsportverein Hamburg war heute in der ersten Liga im Einsatz. Allerdings kassierten die Handballer eine klare Niederlage gegen den SC Magdeburg. Thomas Kuhs.
Zweites Spiel, zweiter Sieg in der Bundesliga. Zumindest punktemäßig hat der SCM einen perfekten Start hingelegt. Nur in der Anfangsphase hatte das ersatzgeschwächte Team von Bennett Wiegert Schwierigkeiten mit dem HSV und lag schnell mit 3 Toren zurück. Danach aber fand der SCM immer besser ins Spiel. Entschlossener im Angriff und in der Abwehr, 16:10 die Pausenführung. Danach verwalteten die Magdeburger die Partie vor rund 4.500 Zuschauern. Bester Torschütze war Linksaußen Matthias Musche, der 9-mal traf. Auch Torwart Serge Hernandez konnte mit wichtigen Paraden gerade in der ersten Halbzeit überzeugen.
Und Magdeburgs Herausforderer Flensburg feiert gegen Stuttgart einen 39:25 Kantersieg. Großer Preis von Aserbaidschan heute in der Formel 1. Wieder hat Max Verstappen das Nachsehen. Wieder macht das Team McLaren von sich hören. Jens Gideon.
Zweiter Saisonsieg für den Australier im McLaren. Oscar Piastri hat mit Geduld und Konstanz seine knappe Führung sehr lange hart verteidigen müssen. Am Ende konnte der 23-Jährige den Rest des Feldes nach 51 umkämpften Runden aber hinter sich lassen. Platz 2 ging an Charles Leclerc im Ferrari, Dritter wurde Mercedes-Pilot George Russell. Erst dahinter die beiden WM-Favoriten. Spitzenreiter Max Verstappen wurde in Baku nur Fünfter. Allerdings ist Verfolger Lando Norris nur einen Platz besser gewesen. Der Abstand in der Gesamtwertung bleibt damit 7 Rennen vor Saisonende fast identisch. Der einzige Deutsche, Nico Hülkenberg, ist als 11. ohne WM-Punkte geblieben.
Heute endet eine wichtige Frist für die, die interessiert sind am Präsidentschaftsamt des Internationalen Olympischen Komitees. Die Interessensbekundung muss bis heute eingegangen sein. Sportpolitik-Professor Jürgen Mittag erklärt aus seiner Sicht die wichtigsten Stellschrauben für eine Wahl.
Meines Erachtens spielen die Kategorie Geschlecht eine ganz zentrale, ganz wichtige Rolle. Einige der genannten potenziellen Nachfolger sind Nachfolgerinnen, die in Frage kommen würden. Und das IOC ist sicherlich eines der Organisationen im internationalen Geschehen, die noch am stärksten bis jetzt von männlichen Strukturen geprägt gewesen sind, an der Spitze eben noch keine Frau hatten. Das wird ein sicherlich starkes Argument sein, wie weit der Modernisierungskurs auch über diese Facette, über diesen Aspekt zu regulieren sei. Man muss das Ganze aber auch noch in Weltmaßstäben sehen. Ein weiteres Kriterium, was sicherlich zum Tragen kommen wird. Alle bisherigen IOC-Präsidenten waren sehr stark auch mit den europäischen Strukturen, den europäischen Ländern verbunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Staaten jenseits von Europa sich stärker hier Gehör verschaffen, nicht nur als Staaten, sondern eben auch als Mitgliedsverbände, wird auch nicht ganz gering zu betrachten sein.
Das lange, ganze Interview mit Jürgen Mittag gleich nach 19.10 Uhr in Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk.
Danke, Marina Schweizer. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.